Wir lesen weiter in dem ersten Thessalonicher Brief. Wir hatten ja die ersten vier Verse betrachtet, die Einleitung, die Begrüßung, die wichtigen Säulen, die in der Gemeinde Jesu vorhanden sein sollen. Und jetzt lesen wir den frohen Bericht der Verse 5 bis 10 unter dem Thema Leben in der verändernden Kraft Gottes. Ich lese es zuerst aus dem unrevidierten Luthertext und dann nochmal die revidierte Übersetzung. Ab Vers 4 lautet es: Denn liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, wie ihr auserwählt seid. Dass unser Evangelium ist bei euch gewesen, nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr denn wisst, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und des Herrn und habt das Wort angenommen unter vielen Trübsalen mit Freuden im Heiligen Geist. Also, dass ihr geworden seid ein Vorbild allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch ist auserschollen das Wort des Herrn nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist auch euer Glaube an Gott bekannt geworden, also dass uns nicht Not ist, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Weil vielleicht manche Redewendung etwas schwieriger zu verstehen ist, lese ich das dann doch noch zum besseren Verständnis noch einmal aus der revidierten Übersetzung, wo es lautet: Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Soweit Gottes Wort. Nach dieser Einleitung, die wir gelesen hatten vor 14 Tagen, wird jetzt erstmal deutlich gelobt. Gelobt eine Gemeinde, die eine kostbare Ausstrahlung hat. Eine Ausstrahlung, dass Gott wirklich Neues schafft. Eine Ausstrahlung, die nicht nur in Worten bestand, sondern im Leben. Die Leute haben das gesehen. Die haben gemerkt, da hat Gott etwas getan, eine Veränderung. Der Glaube an Jesus Christus hat Wunderbares gewirkt. Die Apostel sagten, wir mussten gar nicht erst davon reden, was bei euch geschehen ist. Das ist durchgedrungen durch Mazedonien und Achaia. Und wenn man das auf der Landkarte mal nachschaut, Achaia liegt ja im Süden von Griechenland, so bei Korinth, ja, diese ganze Strecke, diese Gegend und Mazedonien liegt ja im Norden. Also durch das ganze Land ist diese Kunde gedrungen, dass da Christen sind, die eine Veränderung erfahren haben. Und ich denke, dieses Wort spricht auch zu uns in unsere Zeit hinein. Christentum besteht nie in Worten, sondern in Kraft, in der Veränderung des Wesens und der Taten. Die Veränderung im Denken, die Veränderung im Fühlen, die Veränderung auch in der Tat am Nächsten. Es ist mir ganz deutlich wieder geworden, dass der Geist Gottes uns nicht gegeben ist, damit wir nach unserem früheren Denken einen Beistand haben, etwas Gutes auszurichten, sondern ganz anders, dass der Geist Gottes uns gegeben ist, dass er etwas in uns prägt, was etwas Gutes ausrichten kann. Das ist was ganz anderes. Gott will uns nicht beistehen in unseren guten Plänen, sondern er will etwas in uns prägen, was seinen guten Plan ausführt. Das ist noch eine ganz andere Stufe, als im allgemeinen Christentum gedacht wird. Nachdem die Thessalonicher verstanden haben und es auch angenommen haben, dass es keinen anderen Weg zu Gott außer durch Jesus Christus gibt, dass es keine andere Erlösung von den Lasten der Vergangenheit und der Sünde gibt, außer durch das Opfer Jesu am Kreuz. Das muss man erstmal verstehen. Das muss man erstmal verstehen und annehmen, als sie das dann angenommen haben. Und dass bereits diese Form der Erlösung ja schon durch die Propheten geweissagt worden ist, es ist ja gar nichts Neues gewesen. Es hat sich nur erfüllt, was gesagt worden ist. Da schenkten sie sich selbst dem Herrn. Sie nahmen nicht nur das Evangelium im Kopfe an, sondern sie übergaben sich selbst in die Hände Gottes und überließen sich der Kraft Gottes, die ihr Leben völlig erneuerte, völlig umwandelte. Wir lesen an vielen Stellen, ich werde nachher auch noch eine lesen, wo es deutlich heißt, du kannst nicht so bleiben, wie du bist. Gott will dich verändern. Solange du auf der Erde bist, kannst du nicht mehr leben wie früher, sondern er muss uns verändern, damit er auch etwas durch uns tun kann. Er kann mit uns nicht wirken, wie wir sind, sondern wie er uns prägt. So kann er mit uns wirken. Das heißt also, die Apostel sagten, dass ja sie nicht nur die Predigt des Evangeliums allein im Wort angenommen haben, sondern auch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben also nicht nur zugehört, darüber nachgedacht, haben das nicht nur gut gefunden und dann vielleicht weitererzählt, sondern sie haben sich selbst in die Hand Gottes gegeben, dass er sein Werk jetzt an ihnen vollführt. Die Erlösungstat Jesu will also nicht nur geglaubt werden, sondern in Beweisung seiner erneuernden Kraft tätig sein. Sie will nicht nur geglaubt werden. Es glauben viele an Jesus. Es steht auch in der Schrift, die Teufel glauben es auch und die zittern. Das allein genügt nicht, sondern Gott zulassen. Darum hat der Herr Jesus deutlich gesagt zu seinen Jüngern, die ja manche unter ihnen waren ja sehr forsch. Die wollten unbedingt Jesus dienen. Ja, und dann sind sie die Beine in die Hand, losgerannt und wollten Jesus dienen. Sagt er, nein, ihr bleibt hier zu Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Vorher geht ihr nicht. Wenn ihr den empfangen habt, dann werdet ihr erst meine Zeugen sein. So wie ihr jetzt seid, geht das nicht. Obwohl ihr mich kennt, obwohl ihr an mich glaubt, aber so geht es nicht. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und das wird hier bescheinigt, dieser Gemeinde zu Thessalonich, dass sie sich ganz dem Herrn übergeben haben und sich von dieser Kraft durchfluten ließen, damit sie ein verändertes Leben hatten, was eine andere Ausstrahlung als das Leben der übrigen Menschen, die nicht glaubten, und auch das Leben, was sie vorher hatten, nicht beherbergte. Es war eine neue Ausstrahlung, das fiel auf. Es fällt auf, wenn ein Mensch plötzlich freundlich ist und vorher war er immer ein Muffel. Das fällt auf. Und dann gucken die Leute und sagen, was ist denn los? Ich kenne den 30 Jahre, nur gemuffelt. Plötzlich kein muffliges Wort mehr. Was ist da passiert? Da schauen sie hin, fragen nach und erkennen, dass etwas getan worden ist, was der Mensch nicht machen konnte. Denn 30 Jahre hat das nicht hingekriegt. sich zu verändern. Im Gegenteil, der wurde immer, wie sagt man, im Alter werden die immer sturer, die Leute. Ja, das ist nicht mein Wort, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber manchmal scheint es so zu sein. Die werden immer verbockter und sturer. Die können sich nicht verbessern, die Menschen. Da muss also etwas geschehen sein bei den Thessalonichern, dass die plötzlich anders waren. Die Beweisung der erneuernden Kraft Gottes war in ihr Leben gedrungen. Paulus schrieb deswegen auch nicht jetzt nur über die Thessalonicher und die Art, wie sie jetzt das Evangelium lebten, sondern er schrieb das auch an die korinthischen Gläubigen und hat dann gesagt, also ich höre ja eure Streitereien, ihr streitet über die Bibel, über eure Erkenntnis und dabei geht er dann noch auseinander, statt wieder zusammenzukommen. Und dann schreibt er hier in 1. Korinther 2, Vers 4 und sagt, mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Also er wollte einfach sagen, was ihr jetzt macht, ihr lieben Korinther, das ist völlig daneben. Denn das Resultat ist, er sagt, der eine sagt, ich bin Paulus, der andere ist Kephas, der eine folgt Dema. Das ist das Ergebnis, wenn es nicht im Geiste und in der Kraft Gottes geschieht. Die Erkenntnis und das Leben, ja. Dann dividiert man sich auseinander, statt zusammenzukommen. Und im 4. Kapitel sagt er dann zu diesen Korinthern eben auch das, was er jetzt den Thessalonichern bescheinigt, was unter ihnen ist, in 1. Korinther 4, Vers 20. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Das Reich Gottes steht nicht in Worten. Und zuvor schreibt er in dem Vers, ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern die Kraft. Die Kraft, das will ich sehen. Hast du ein verändertes Leben durch Jesus? Das will ich sehen. Ich will nicht hören, was du zu erzählen hast sonst, sondern ich will die Veränderung in deinem Leben sehen. Das ist der Beweis, dass Jesus der Handelnde in dir ist. Wenn sich bei dir nichts verändert hat, so hätte Paulus hier sagen können, dann glaubst du zwar an Gott, aber du bist kein Zeugnis von ihm. Du hast keine Ausstrahlung darüber, dass dein Leben wirklich unter die Führung Gottes gekommen ist. Also Paulus machte das hier auch deutlich. An der einen Stelle hebt er das ganz klar hervor, was passiert ist in den Thessalonichern. Bei den anderen musste er korrigierend eingreifen. Jesus Christus will aktiv unser Leben erneuern. Aktiv. In Worten, in unserem Wortschatz. Ich kann mich noch entsinnen, als wir zum Glauben kamen, meine Frau und ich, kam plötzlich auch diese Prüfung in unserem Leben auf. Was wir für Worte benutzen. Man achtet ja oft gar nicht darauf, ob die Worte qualifiziert oder gut sind, ob sie herunterreißend sind oder aufbauend sind. Und da sind uns manche Reden aufgefallen. Das will der Geist Gottes nicht mehr. So dürfen wir nicht reden. Nein, das müssen wir ablegen. Ja, die Kontrolle war dann plötzlich da, die Erkenntnis, und dann haben wir darum gebetet, auch diese Dinge abzulegen. Jesus Christus will also auch das Leben erneuern, aktiv in den Werken. Er macht ganz andere Werke als wir zuvor, vor allen Dingen auch zu anderen Zeitpunkten, als wir denken. Auch unser Wesen will er völlig verändern in sein Bild. Und sein Wesen ist ganz anders als das unsrige. Es ist völlig entgegengesetzt. Es stimmt keines von ihm mit unserem überein. Das ist auch nicht schwer zu denken. Er ist heilig und rein. Und wir sind von der Sünde geprägt. Deswegen ist das Wesen ein ganz anderes. Aber Jesus will sein Wesen in uns prägen, damit er mit uns arbeiten kann. Damit die Kraft der Erneuerung sichtbar und spürbar wird. Und somit auch unsere Seele, unser Mensch, ja unser Inneres zur wirklichen, echten Freude kommt, dass wir nicht mehr tun müssen, was uns schwer gewesen ist, was wir eigentlich nicht tun wollten und womit wir auch andere verletzt haben. Das wollen wir eigentlich nicht mehr machen, aber das schafften wir nicht. Wir haben trotzdem gebrubbelt dem Nächsten gegenüber. Ja, wir wollten ihn nicht mehr anbrubbeln, aber dann kam es wieder drüber. Jesus will das aber verändern. Lesen wir dazu auch mal Kolosser 3, Vers 5 und den Vers 3. Kolosser, ja, wo es sind ja alles auch Briefe, die der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist schreiben durfte. Und da zeigt er nämlich auch wieder auf, was Jesus machen möchte in uns. Er sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und in Vers 3 dieses Kapitels sagt er, ihr seid doch mit Christus gestorben. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also seid ihr jetzt auch auferstanden. Das ist neu. Das ist anders. Das sieht auch anders aus im Leben eines Christen, das Auferstehungsleben. Und hier verstehen wir, dass der Apostel Paulus selber ja in dieser Spannung einst gewesen war, alt und neu, religiös und plötzlich Kind Gottes, geprägt durch den Heiligen Geist. Das hat er erfahren. Und er schreibt auch im Römerbrief über diese Tatsache. Vorher hat er gesagt, wie es ihm ergangen ist, ja, das Gute, was ich will, geht sowieso nicht, konnte ich nicht, ja. Ich habe immer das Böse getan. Da war nämlich ein Gesetz in mir, was genau das Gegenteil von Gott tat. Das Gesetz der Sünde und des Todes, des Fleisches. Und dann sagt er aber, jetzt durch Jesus Christus gibt es nichts Verdammenswürdiges mehr an mir, denn das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes, der lebendig macht in Christus, hat mich oder dich, steht hier, frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei gemacht. Gesetz des Geistes, das ist was ganz anderes. Gesetz des Geistes bringt Leben aus Gott hervor. Gesetz der Sünde und des Todes bringt Leben des Verderbens hervor. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott selber. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also hier wird deutlich dieser Unterschied gemacht, da verstehen wir jetzt die gute Rede für die Thessalonicher. Bei euch ist das sichtbar geworden und davon reden die anderen Leute sogar, dass ihr nicht nach dem Gesetz des Fleisches und des Todes lebt, sondern nach dem Gesetz des Geistes Gottes. Da ist eine Veränderung bei euch eingetreten, so dass wir es gar nicht nötig haben, sagt der Apostel, davon zu reden, dass wir bei euch gewesen sind und was dort passiert ist. Das sagen die Leute uns, dass wir bei euch gewesen sind, haben das Evangelium verkündigt, ihr habt es einfach angenommen und ihr seid erneuert worden. Die Thessalonicher nahmen also gerne und schnell diese Kraft auf. Und ich sage auch bewusst schnell, manchmal werde ich ja gefragt, wurde ich auch früher schon gefragt, ja, wie lange dauert denn das, bis ich so verändert werde? Sag ich, na, im Groben gesagt, musst du immer verändert werden bis an dein Lebensende hier. Aber gewisse Dinge können schneller gehen, wenn du schneller darauf eingehst. Wenn der Herr dir zeigt, dies und jenes gehört nicht zu ihm und du willig bist, das sofort abzulegen und den Herrn zu bitten, dass er dich erneuert, dann geht es schneller. Brauchst du nicht Jahre warten. Ja, die brummelige Art, die muss nicht erst noch 10 Jahre durchgezogen werden, bis sie endlich mal zu Fall kommt. Nein, das kann schon vorher passieren. Deswegen, sie waren willig, schnell diese Kraft der Veränderung durch Jesus Christus zuzulassen, dass nun von ihnen das Zeugnis von Glaube, Hoffnung und Liebe zu sehen war. Nicht nur zu hören, dass sie es verkündet haben, man sah es. Man sah es an ihnen. Im Gegensatz zu denen, denen der Apostel Paulus auch schreibt in dem Brief an Timotheus, den sogenannten Endzeitchristen, die sich ja auch als Christen bezeichnen, aber etwas tun sie nicht. Sie lassen die verändernde Kraft Gottes nicht zu. Das steht eindeutig, ja, sie haben den Schein, dass sie gläubig sind, aber die Kraft verleugnen sie, haben sie gar nicht zugelassen. Dadurch haben sie diese Veränderung in das Bild Jesu nicht erlebt und konnten auch nie gebraucht werden. Und was passiert dort? Da kommen genau die alten Wesenszüge zum Tragen. Die sind nämlich nicht verändert worden. Die sind gleich geblieben oder vielleicht sogar schlimmer geworden. 2. Timotheus 3, 1-7. Im 2. Timotheus. Da sagte Apostel Paulus, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust, also das zeitliche Leben, mehr als Gott. Und dann kommt eben dieser furchtbare Satz danach. Wir könnten das verstehen, wenn wir jetzt sagen, aha, das sind jetzt die, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Ja, die müssen ja so sein. Aber hier steht dann, es handelt sich um diese, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen sie. Die Kraft, verändernde Kraft des Heiligen Geistes in sich. Und solche, sagt Paulus, meide. Solche meide. Sie haben nur das Wortevangelium, aber nicht das Lebensevangelium bei sich. Und das entspricht auch, ich kann jetzt nicht so weit ausholen, auch dem Zustand der Gemeinde zu Sardes in der Offenbarung, wo der Herr sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du bist tot. Den Namen hast du, du heißt Christ, aber du lebst nicht als Christ. Deswegen werde wach und stärke auch das andere, was sterben will. Nicht? Also hier kommt diese Scheidung, wir müssen das einfach für uns auch sehen. Denn das Evangelium, Mission ist eine ganz wichtige Sache, aber liebe Geschwister, Mission und Evangelisation kann nicht in Zettelwirtschaft und in Worten allein bestehen. Glaubt mir das. Viele, auch junge Leute besonders, die nehmen euch brav den Zettel ab. Aber sie gucken euch an und sie wollen hören, ob sich was verändert hat in eurem Leben, seitdem Jesus euer Herr ist. Das wollen sie wissen. Ja, wir haben ja viele anständige Leute um uns herum, die sagen uns nicht gleich auf den Kopf zu, was sie bei uns sehen, sondern sie beobachten uns erstmal nicht und lesen den Zettel für sich und denken, naja, aber mit der Gemeinde, mit den Christen, da will ich nichts zu tun haben. Das denken sie tatsächlich. Weil sie nämlich schauen, ob sich das lohnt, mit Jesus hier zu leben, ob das eine verändernde Kraft ist, denn sie suchen sie ja für sich selber auf. Und dann sagt der Apostel Paulus, und dann habt ihr das auch noch unter vielen Trübsalen so gestaltet und so erduldet. Ihr habt euch leiten lassen vom Geist Gottes, auch wenn ihr Trübsale dabei erlebtet. Wir können daraus lernen, dass einer, der vom Geist Gottes erfüllt wird, einfach von dem, was er erfahren hat, nicht loslassen kann. Die Thessalonicher waren wiedergeboren und erfüllt mit dem Geiste Gottes und selbst die Trübsale, die nicht leicht waren, das Wort Trübsal bedeutet immer, da ist eine Sache vorhanden, die einem irgendwo wehtut. Sonst würde das nicht Trübsal heißen. Trübsal ist etwas, was uns anficht, was uns schwer wird. Haben sie aber trotzdem überwinden können und sind bei Jesus geblieben. Trübsal wird ja zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, als die Apostel beschimpft worden sind, ihr sollt nicht reden in dem Namen Jesu, man hat sie ins Gefängnis geworfen, haben sie gesagt, wir hören, was ihr sagt, aber wir können das nicht lassen. Wir können das gar nicht lassen. Von dem zu reden, was wir gesehen, gehört haben, was wir erlebt haben, das geht gar nicht. Das ist etwas in uns, da wir müssen das tun. Und wenn er uns nochmal ins Gefängnis steckt, geht gar nicht anders. Verstehen wir? Und sie erlebten auch das, was der Herr Jesus zuvor in Matthäus 10 gesagt hat. Es sind ja Worte, die man nicht so gerne liest als natürlicher Mensch. Weil man sagt, na ja, nun, wenn Gott in Jesus gekommen ist, dann muss er doch mal Frieden gebracht haben und bringen. Wenn er das nicht tut, na ja, wozu brauchen wir ihn denn? Aber da sagt der Herr Jesus ganz deutlich, ihr sollt nicht denken, Matthäus 10, in Vers 36 und so weiter, schon vorher in Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Das sollt ihr nicht glauben. Denkt das bitte nicht. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert auf Erden. Was bedeutet das Schwert und was haben die Thessalonicher in den Trübsalen auch erlebt? Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Dazu bin ich gekommen, sagte Herr Jesus. Nicht, dass er das unbedingt wollte, dass es so ist, aber er wusste, wer Jesus aufnimmt, der kriegt Feinde. Durch diejenigen, die ihn nicht aufnehmen. Und da sagt er, das sage ich euch zuvor. Und dann setzt er hinzu, achtet bitte darauf, wenn ihr mir gehört, dann müsst ihr Einschnitte dulden. Denn wer Vater und oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Also das war das, was der Jesus schon zuvor gesagt hat und das trat noch ein bei den Thessalonichern. Und Paulus sagt, ja, und ihr habt die Trübsale sogar erduldet. Habt ihr erduldet all das und seid bei eurem Herrn geblieben und das hat sich rumgesprochen. Trübsale in der Nachfolge Jesu müssen aber letztlich immer, und das darf uns auch wieder trösten, zu unserem Besten mitwirken. Trübsale haben nie die Aufgabe, uns im Endeffekt, wenn wir bei Jesus bleiben, zu schaden. Das schaffen die nicht, können die nicht. Sie müssen, ob sie wollen, eigentlich zu unserem Besten mitdienen, so wie es auch im Römerbrief steht. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Da kann kommen, was will. Und das beschreibt auch der Apostel Paulus im 5. Kapitel des Römerbriefes. Es ist wiederum ein Wort, das können wir fast nicht denken und sagen, ist der nicht ein bisschen übergeschnappt, wenn er so etwas sagt, dass er sich rühmt der Trübsale. Also das macht kein natürlicher Mensch, der sagt, na, ich möchte mal die Trübsale loswerden. Ich rühme mich nicht, dass ich die habe. Aber hier merken wir, hier ist ein anderer Geist am Wirken. Ich lese uns das mal. In Römer 5, Abvers 3, vorher sagt er nämlich, ja, in den Versen, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht allein aber das, Vers 3, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Warum? Die arbeiten an uns. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Ach, da müssen die mitarbeiten, dass wir geduldiger werden. Und wenn wir geduldiger werden, werden wir auch bewährt. Das wirkt Bewährung. Und Bewährung wird Hoffnung. Ja, und Hoffnung lässt nie zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also hier verstehen wir, auch an anderen Stellen steht es, dass Gläubige Trübsal leiden, erdulden müssen, aber im Endeffekt dadurch auch beschenkt werden, erzogen werden und im Endeffekt sagen sie, wunderbar, dass ich da durchgekommen bin. Geduld habe ich jetzt gelernt. Und die Hoffnung ist so groß, dass ich weiß, der Herr vermag alles. Der lässt mich nie mehr untergehen. Darüber bin ich froh, dass ich das jetzt erkannt habe. Er lässt mich nie untergehen. Das haben die Trübsale so nebenbei mit bewirkt. Merken wir, der Herr steht über allem. Und das ein Punkt noch. Ihr seid ein Vorbild dadurch geworden, allen Gläubigen. Das Zeugnis im Leben des Glaubens bei den Thessalonichen wurde in ganz Mazedonien und Achaia bekannt, dass man an allen Orten von dieser Erweckung sprach. Und diese Erweckung galt als Vorbild, weil sie andere sagten, ja, wenn wir das sehen, und ich denke mal, Achaia, auch die Korinther, die sind ja da angesiedelt gewesen, die haben das auch mitgekriegt, da haben sich vielleicht geschämt, haben gesagt, so geht das bei denen zu und wir hampeln hier rum und streiten, wem wir nun nachfolgen sollen. Ja, Paulus hat recht, dass er bei uns die Kraft sehen will und nicht nur die Worte der Aufgeblasenen hören möchte. Das haben die vielleicht damals auch gesagt, als sie merkten, was in Thessalonich vor sich ging und wurden innerlich zur Buße geführt. Gelebter Glaube durch die Kraft des Heiligen Geistes verklärt immer Jesus in dem Menschen. Das hat der Herr Jesus selbst in Johannes 16 gesagt. Wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist, der wird mich in euch verherrlichen. Mich. Er wird mich aufrichten in euch und er wird mich verkündigen und er wird mich wirken lassen in euch. Das macht der Tröster, der Heilige Geist. Das erleben wir auch in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder, sonderlich da, wo es Erweckung gab. Da passierte das, was in der Apostelgeschichte stand, da redete keiner mehr von dem Seinen, sondern von dem, was dem Herrn angehört. Und in wunderbarer Weise wurden die Menschen, immer wieder die Gläubigen, gebraucht zum Segen für andere. Ja, da möchte ich einige Stellen kurz anführen. Jesus hat ja gesagt, Matthäus 5, 16, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, Taten sehen, den Vater im Himmel preisen. Und wenn ich an die Apostelgeschichte 4 denke, wo es auch darum ging, dass die Apostel wieder mal verhört worden sind, weil dort ein Gelähmter vor der Tür der Schönen gesund geworden ist im Namen Jesu. Ja, was ist denn da los? Und was sagten dann die Obersten? Ja, eins können wir nicht, wir können das gar nicht leugnen, das Gute. Können wir gar nicht machen. Wir sehen ja, ist was passiert. Das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Wir können noch mal sagen, sie sollen aufhören, im Namen Jesu zu reden, aber leugnen können wir dieses neue Wesen nicht. Das sieht man ja. Sieht man ja. Es sei denn, wir müssten ganz bewusst jetzt anfangen zu lügen und sagen, was ihr seht, ist falsch. Stimmt nicht. Und würden die anderen möglicherweise sagen, da hatten sie Angst vor dem Volk, da sagen sie, nee, wir sehen das doch, das ist nicht falsch, das ist passiert. Und deswegen hatten sie lieber auch ihren Mund gehalten und haben dann nur gesagt, also wir verbieten euch, in dem Namen zu reden. Aber sie konnten es nicht annullieren, was sie gesehen haben in dem neuen Leben. Ja, das ist sehr wichtig. So sagt Paulus auch zu Timotheus und Titus immer wieder, sei selber ein Vorbild. Sei ein Vorbild oder stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke. Titus, versuch nicht so viel zu reden, sondern lebe. Und auch in 1. Petrus 5, 3 für die Ältesten sagt Petrus, werdet Vorbilder der Herde, das ist das Beste. Das Beste. Nicht erziehen wollen, so werdet einfach Vorbilder der Herde. Dann laufen die schon hinterher. Ja, das Vorbild im Glauben durch Jesus Christus ist das stärkste Zeugnis. Denn nur durch offenkundige Lügen kann diesem stärksten Zeugnis widersprochen werden. Aber wenn diese Anfechtung kommt, sagt der Jesus in Lukas 6, stört euch nicht dran. Das war bei den früheren Vätern, Propheten genauso. Es wird überall so sein. Freut euch und hüpfet. Freut euch und hüpfet. Denn ihr habt was geschenkt bekommen und ihr steht auf der Seite dessen, der alles verändern kann. Und das sollte uns ermutigen. Bekehrt, dienen und warten, das hat Paulus hier ihnen auch noch bescheinigt. Ihr habt euch bekehrt zu dem Herrn. Das sieht man an den Werken, die jetzt dran sind. Ihr habt Bekehrung heißt ja zugleich auch, ihr habt euch von dem Alten abgewandt, von dem Götzendienst, von den Göttern. Das sieht man. Ihr habt eine andere Stellung eingenommen. Ihr arbeitet jetzt in der Liebe und euer Leben strahlt aus, dass ihr nur noch wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Das hat er ihm bescheinigt. Was für eine wunderbare Gemeinde. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich nicht nur bei den Thessalonichern hat so auswirken können und dürfen, sondern es darf sich bei allen Gläubigen auf der Welt so erzeigen. In meinem, in eurem, in aller Leben. Das ist das stärkste Zeugnis, wenn Menschen auf uns zukommen und sagen, du hast dich ja verändert. Das freut mich am meisten, hat mich auch am meisten in der Vergangenheit gefreut, wenn solche Sätze mal gesagt worden waren. Dann dankte ich meinem Herrn, dass er die Veränderung geschafft hat und sichtbar gemacht hat und ein Fragen im Herzen des Nächsten auslöste. Soweit vielleicht zu diesen Versen aus dem Thessalonicher Brief, die uns deutlich machen, es geht nicht nur um rationales Bekenntnis oder Erkenntnis, sondern es geht um Geist und Leben, es geht um verändernde Kraft durch Gottes Geist.